So, wann ist der Christ ein Christ? Braucht ihr mir nicht beantworten. Ihr könntet zwei, es ist der zweite Teil. Den ersten Teil haben wir ja Ende November. Und das ist so eine Themenreihe, die möchte ich gern weiterführen. Warum? Weil ich einfach finde, das ist ein wichtiges Thema, mit dem man sich immer wieder mal so beschäftigen sollte. Und letztendlich entscheidet es ja darüber, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, wenn ich vielleicht falsche Schlüsse gezogen habe. Und so bei der intensiven Vorbereitung habe ich einfach gemerkt, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen von Theologen, von Fachleuten. Also es ist gar nicht so einfach, diese Frage so zu beantworten, wie ihr das vielleicht denkt, wenn man euch dazu fragen würde, weil jeder so seine Meinung hat. Und die Bibel sagt ja immer, wir sollen prüfen. Und das möchte ich natürlich auch. Also das, was ich hier sage, ist meine Überzeugung, die ich habe, aber die muss ja nicht unbedingt richtig sein. Also prüft es einfach. Einmal errettet, für immer errettet. Genau diese Frage fasst ja so diese Thematik auch zusammen. Kann ich mir sicher sein, dass ich nach dem Tod bei Jesus bin? Das sehe ich dich auch ein bisschen jetzt. Und wenn ja, welche Voraussetzungen sind da überhaupt erforderlich? Genügt es, wenn ich so Mitglied einer Kirche bin oder einer Glaubensgemeinschaft, so wie wir das dann hier sind, oder vielleicht als Baby bin ich getauft, konfirmiert, glaube an die Existenz eines höheren Wesens, vielleicht glaube ich sogar an einen Gott, reicht das aus? Ich denke mal, mit Gewissheit sagen zu können, aus der Bibel heraus, nein, es reicht nicht aus. Um ewig errettet zu werden, ist etwas mehr nötig. Und ich finde es auch fatal, wenn so Christen so ihre Heilsgewissheit vielleicht auf Verse bauen, die zum Beispiel im Johannes 3, Vers 36, wo es dann heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt über ihm. Wenn wir diesen Text so lesen, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Ich glaube an Jesus Christus, ich glaube auch, dass er Gottes Sohn ist. Und wer dem Sohn nicht glaubt, glaubt ja, was er alles gesagt hat. Nach dem Satz würde das ausreichen, dass ich sage, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er alles, was er gesagt hat, dass das auch recht ist. Aber reicht das wirklich aus? Wir wissen, Gottes Wort ist wahr. Keine Frage. Die Aussage auch, aber die ist halt nicht vollständig. Und ich glaube, wir müssen immer, wenn wir Bibelstellen haben, die im Kontext sehen. Bei Sekten ist das ja sehr bezeichnend, dass die auch sich teilweise auf Bibel berufen, haben einen Vers, um diesen Vers bauen sie eine Theologie herum auf. Aber der Zusammenhang, der ist einfach da. Also manche Aussagen sind richtig, aber eben nicht vollständig. Und die weitere zentrale Frage, die uns auch in diesem Thema begleiten wird, heute nicht unbedingt vollständig, ist ja auch, kann ich durch mein eigenes Verschulden mein Heil wieder verlieren? Steckt ja in der Frage drin, einmal errettet, immer errettet oder vielleicht doch nicht. Auch da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen von Theologen. Bildet euch bitte so eine eigene Meinung. Wir haben ja letztes Mal begonnen mit diesem Thema und wir haben das Gleichnis vom Seemann. Und Jesus hatte ja vier Kategorien von Menschen. Und es waren nicht die Menschen, die mit Jesus gar nichts zu tun hatten. Es ging hier um Menschen, die mit Gottes Wort, mit Jesus konfrontiert wurden. Die ihn kannten. Gläubige würden wir sagen dann. Wir haben auch festgestellt, dass nicht alle der Gläubigen errettet wurden. Jesus hatte vier Kategorien, die hat er aus meiner Sicht so nach der Beziehung zu ihm aufgebaut. Die ersten, das war ja der Seemann, der hat ja seinen Samen gestreut auf den Weg. Das heißt, das waren Menschen, die haben Gottes Wort gehört, aber sie haben es nicht vertieft. Hat sie einfach nicht interessiert, wenn sie Fragen hatten. Und so kam Satan, hat diesen Glauben, hat Gottes Wort weggenommen. Die zweite Gruppe war schon etwas weiter, die auf felsigen Boden, heißt es in der Bibel. Das heißt, die haben das Wort gehört, sie haben es auch freudig angenommen, aber dann kam Bedrängnis, Verfolgung aus dem Glauben heraus und gesagt, nee, muss doch nicht sein. Und die dritte Gruppe, die war noch ein Stück weiter. Das waren die unter Dorn gesäten. Die haben sogar Wurzeln im Glauben gefasst. Und sie haben auch ein gewisses Wachstum im Glauben erfahren. Und es ging auch eine ganze Zeit gut. Aber dann orientierten sie sich nicht mehr an Gottes Wort, sondern, wie es in der Bibel heißt, Sorgen, Reichtum und Vergnügung des Lebens ließen den Glauben ersticken. Die vierte Gruppe, das war die, die auf fruchtbaren Boden gesät wurden. Die haben 30, 60, 100-fach Frucht gebracht. Dieser Boden, den Jesus bereitet hat im Glauben. Wenn wir diesen Boden, diese Nährstoffe für uns in Anspruch nehmen, dann werden wir auch im Glauben wachsen. Heute kommen wir zum zweiten Teil und es ist wieder ein Gleichnis. Das Gleichnis vom Weinstock. Johannes 15 heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, sie bliebe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Auch so ein kleiner Tipp, es ist immer gut, wenn man in der Bibel liest und die Worte richtig so in sich aufnimmt. Jesus sagte mich ja nicht, ich bin der Weinstock, sondern er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und ich habe dieses Gleichnis oft schon gelesen, ist mir eigentlich nie so richtig aufgefallen, jetzt so in dieser Vorbereitung. Und was meint er damit? Eigentlich war es so, dass Gott Israel als Weinstock vorgesehen hatte. So aus dem Alten Testament wissen wir es. Und Jeremia 2, Vers 21, da seht ihr nochmal den Weinstock und die Reben, fruchtige Reben. Jeremia 2, 21 heißt es, ich halte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, als Rebe aus bester Züchtung. Wie kommt es dann, dass du zu diesem wilden Weinstock wurdest, zu einer so schlechten Rebe? Israel sollte ursprünglich dieser Weinstock sein, aber sie sind dem nicht gerecht geworden. Wir sehen ja auch in der Geschichte Israels, dass sie immer wieder von Gott abgewichen sind, dass sie sogar anderen Göttern nachgelaufen sind. Deswegen kommt Jesus jetzt ins Spiel. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, der wahre insofern. Er ist derjenige, der Gott gegenüber treu war. Er ist der, der sündlos war. Er ist der, der nach Gottes Willen gefragt hat und ihn getan hat. Wir sehen auch hier so dieses Zusammenspiel. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber der Weingärtner ist der Vater. Und wir sehen, dass diese Einheit auch schon von der Schöpfung her und davor Bestand hatte. Denn in den Sprüchen 8 heißt es, spricht Jesus, ich war dabei, als Gott den Himmel formte, als er den Horizont aufspannte über dem Ozean, als die Wolken entstanden und die Quellen aus der Tiefe hervorsprudelten, als er das Meer in die Schranken verwies, die das Wasser nicht überschreiten durften. Als er das Fundament der Erde legte, da war ich ständig an seiner Seite. Was wir hier auch lesen, Jesus ist der Weinstock, Gott ist der Weingärtner. Es ist eine Symbiose, es ist ein Plan, der vor langer Zeit auch schon gereift ist. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, wir haben vorhin das Bild gesehen, ich mache nochmal zurück, ich bin der Weinstock, dann sehen wir da so kräftige Reben. Wer sind jetzt diese Reben, können wir uns fragen. Auch da wieder, es sind Menschen, die mit Jesus in Berührung gekommen sind. Das sind keine, die sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben, Gott ist mir vollkommen egal, sondern es handelt sich auch hier um Gläubige. Ähnlich wie bei dem Seemann gibt es gewisse Parallelen. Und wenn wir uns den Vers 2 nochmal so vor Augen halten, dann ist das schon hart. Jeder, der keine Frucht bringt, der wird vom Vater abgeschnitten. Ich dachte, wow. Ja, auch Gläubige, die werden einfach abgeschnitten. Das kann einem schon Angst machen, denn er spricht da wirklich von gläubigen Menschen, die ihn erkannt haben, die vielleicht auch für ihn tätig waren. Wir finden eine Stelle in Matthäus 7, da heißt es, am Tag des Gerichts werden viele zu mir, zu Jesus, zu Gott sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen, in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Dann sagt Jesus, aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Jesus sagt zu denen, die in Gemeinden waren, die etwas getan haben, geweissagt, Kranken geheilt haben und, hinweg, ich kenne euch nicht. Das kann einem schon Angst machen. Und ich würde gerne mal so eine Statistik sehen, weil die gibt es leider nicht. Wenn man so in Gemeinden, Kirchen Menschen fragt, bist du der Meinung, dass du in Zukunft bei Gott sein wirst? Und die würden dann Ja oder Nein ankreuzen. Man würde diese Liste Jesus geben und Jesus würde sein Urteil schreiben. Ich wüsste gern, wie viel da vielleicht daneben gelegen haben. Viele haben sich gehört und stehen dann im guten Glauben, die Zukunft bei Gott zu verbringen, vor dem Thron und stellen dann fest, ich bin einem Irrglauben erlegen. Ein Fehler, der ist dann nicht mehr zu korrigieren. Deswegen halte ich auch die Verkündigung, die Bibel spricht auch davon, als eine absolut große Verantwortung den Menschen, der Gemeinde, den Gläubigen gegenüber. Denn es geht immer, oder bei diesen Themen, um Himmel und Hölle. Und keiner kann sich später mal darauf berufen und sagen, oh, oh, du, ich weiß noch, die Predigt dann und dann, da hat Karl aber gesagt, das reicht vollkommen aus. Ne? Ich muss jetzt nur sagen, ich nehme Jesu Opfer an und dann bin ich errettet. Dann ist das alles in Ordnung. Nein, jeder Christ muss sich ein eigenes Bild machen. Er sollte in der Bibel lesen. Er sollte diese existenziellen Fragen wirklich auch für sich beantworten können. Natürlich, der falsche Prediger, der wird auch ein hartes Urteil empfangen. Auch das steht in der Schrift. Aber er spricht andere nicht frei. Ich kann nicht sagen, die haben was gesagt, ich habe geglaubt. Ja, so sagt Gott, in meinem Wort steht etwas anders. Und ich höre ja viel Predigten oder habe es früher mehr und mir fällt dann oder fiel dann immer auf, dass so manche Prediger und Gemeinden mit dieser Botschaft immer sehr sträflich umgehen. Oft hört man so diese Aussagen, Gott liebt dich, du bist gut. Ne? Wenn du jetzt sagst, du hast Jesu Opfer für dich angenommen, dann bist du halt errettet. Vielleicht mag das auch in dem einen oder anderen Fall sein. Ich will das gar nicht absprechen, dass Gott einen anderen Plan hat. Aber wenn ich mir mal die zwei Gleichnisse jetzt angucke, und das ist hier Gottes Wort, dann muss ich sagen oder feststellen, nein, es reicht nicht unbedingt aus, um ins richtige Ziel zu gelangen. Die Frage ist natürlich auch immer, ja, kann dann überhaupt einer zu Gott kommen oder kann ich zu Gott kommen? Und das lesen wir in Johannes 15, Vers 5, da heißt es nämlich von Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Auch hier wieder die Parallele zum Sämann. Da ist ein Boden, der ist wirklich fruchtbar. Und zwar fruchtbar für den Glauben. Und wer da drin ist, der wird sich entwickeln. Und wird einfach Frucht bringen. Das heißt nicht, du könntest Frucht bringen, das finde ich auch ganz interessant, sondern du bringst Frucht. Das ist ein Automatismus. Wenn wir Jesus anhängen, bringen wir einfach Frucht. Da gibt es auch gar keine Frage oder es gibt höchstens so 30, 60, 100-fach, aber dass man sagt, nee, eigentlich bin ich fruchtlos, das gibt es bei Gott nicht, wenn wir glauben. Aber ohne Verbindung zu ihm geht es nicht. Wir brauchen diese Verbindung. Wir können es nicht aus uns heraus machen. Ne? Wir haben ja oft das Bestreben, ich mache, was ich kann und ich bin auch ein Guter und ich weiß, was ich mache. Ich schaffe das schon alleine, ich brauche keinen anderen. Im Glauben ist das nicht so. Wenn wir Jesus nicht haben, haben wir keine Frucht. Nur durch ihn, durch diese Verbindung, die wir zu seinem Geist auch haben. Dann. Was kann man überhaupt unter Frucht verstehen? Ich glaube, auch da hat jeder seine Vorstellung. Viele werden wahrscheinlich sagen, wenn ich viele Menschen zum Glauben führe, dann habe ich viel Frucht gebracht. Und ich glaube, es ist nicht ganz falsch, aber es ist eigentlich das Ergebnis. Denn erstmal kann ich keinen zum Glauben führen, ich kann immer nur auf Jesus hinweisen, und dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Und ich kann auch keinen überreden zum Glauben. Das funktioniert nicht. Der kann vielleicht darüber nachdenken, ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, damals war es die Evolution. Ich fühlte mich da immer, ich sage mal, in den Diskussionen als Sieger und die Christen, wo ich gedacht, naja gut, dann sind mein Glauben. Aber ich kam irgendwo an diesen Punkt, wo mein Herz mich einfach angesprochen hatte, wo ich gesagt habe, jetzt musst du deinen Verstand in dieser Hinsicht einfach mal zurückstellen und musst das glauben, was die Bibel sagt. Und ich glaube, wir hätten auch noch früher lange diskutieren können, dadurch wäre ich nicht zum Glauben gekommen. Das war es nicht, sondern es ist einfach die Berührung von Gott. Ich persönlich verbinde Frucht mehr so mit der Frucht des Heiligen Geistes, und das finden wir in Galater 5. Das ist nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und ich glaube, dass die Frucht in unserem Leben genau das ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wenn wir ihm immer ähnlicher werden in seinem Wesen, dann werden wir Menschen auch zu Gott, oder wir können darauf hinweisen. Das ist attraktiv. Wenn ich überlege, was hat Jesus gemacht? Jesus hat doch nicht die Menschen so mit den Worten überzeugt oder überreden wollen. Und wir sehen das bei den Gleichnissen. Wie oft kamen seine Jünger und gesagt, was hast du uns überhaupt erzählen wollen? Wir haben es nicht verstanden. Jesus hatte ein Wesen, wo die Menschen angezogen wurden. Und er hatte eben diese Bestätigung von Gott auch bekommen, indem er Heilung und Wunder getan hat. Und das ist doch bei uns auch, dass wir oft dann Gebetsanliegen haben von Menschen, die jetzt gar nicht gläubig sind und nachher geheilt werden, und man kommt ins Gespräch hinein. Es sind nicht die Worte, wo wir überzeugen können, sondern es ist unser Wesen. Und das Wesen kann nur durch Gott, durch seinen Geist in uns wirken, diese Frucht. Diese Attribute sollen sichtbar werden, denn eins ist auch für mich wieder neu gewesen. Hier heißt die Frucht des Geistes. Wenn ich diesen Vers mal lese, sind es 9 Attribute. Als Germanist würde man schon sagen, nee, das ist nicht ganz richtig, hier geht es um die Früchte. Aber ich glaube, dass das schon ganz bewusst auch so gewählt wurde, weil hier geht es nicht darum, dass du jetzt die Frucht hast der Treue. Wilfried hat es vielleicht der Güte und Rainer dann der Sanftmut, sondern wir sollen diese Attribute durch Gottes Geist nicht nur in uns haben, sondern auch entwickeln. Die Frucht entsteht bei jedem, der zu Jesus gehört, der sagt, ich gehöre zu diesem Weinstock und ich bin damit verbunden. Und entweder, das wissen wir, lassen wir uns durch Gottes Geist leiten oder durch den menschlichen Geist. Und auch da spricht der Galater. Heißt hier, die aber dem Christus Jesus angehörigen, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was heißt das? Das heißt, dass wir doch eigentlich wissen, dass wir als alter Mensch verloren sind. Unsere ganzen Sünden haben wir am Kreuz abgeladen zu Jesus und gesagt, so, du hast das für mich getan. Das ist damit gemeint, unsere Leidenschaften, unsere menschlichen Leidenschaften. Und dann sagt Paulus weiter, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Ist ja irgendwo logisch, ne? Wenn ich irgendwo durch etwas lebe, dass ich dem folge. Wenn ich jetzt einen Arbeitgeber habe, der mich gut versorgt, dann bin ich auch für ihn und werde ihm da auch folgen. Wenn nicht, werde ich den Werken des Fleisches folgen. Und die lesen wir hier auch. Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also es ist noch nicht mal von der Aufzählung her fertig, aber wir kennen das. Das ist das, was wir immer wieder in der Welt vorfinden, auch bei uns oft in den Gemeinden schon zum Teil so gewesen ist. Aber es ist nicht Gottesreich. Und weiter sagt Paulus, davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal, wer solches tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, wer diesem fleischlichen, diesem menschlichen Geist weiter folgt, der kann nicht zu Gott kommen. Es ist unmöglich. Ne? Die Frage ist natürlich, kann ich das immer so umsetzen? Bin ich wirklich so sündlos, dass ich sagen kann, nee, alter Mensch, das war früher mal, habe ich gekreuzigt, ist nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist das nicht immer so. Und ich glaube, wenn wir wirklich verbunden sind mit Jesus an dem Weinstock, dann sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Keine Frucht, keine Verbindung. Aber jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass er mehr Frucht bringt. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen, Jesus nachfolgen wollen, wenn wir sagen, dein Opfer am Kreuz, das ist stellvertretend für mich gewesen, ich danke dir dafür, wird uns der Vater nicht abschneiden, sondern er wird uns beschneiden, damit wir mehr Frucht bringen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so sich mit dem Weinstock beschäftigt hat. Man sieht das ja sehr oft, ist ja auch alles schön, wunderbar, aber da steckt viel Arbeit drin. Und wenn man sieht, wie die beschnitten werden, dann tut einem das schon fast weh, weil da ist nicht mehr viel über. Aber genau das ist erforderlich. Es gibt auch, ich habe das mal gesehen im Fernsehen, da haben sie so einen Weinstock einfach unbeschnitten gehabt. Wunderbar sah der aus, hatte sogar auch Früchte dran, aber die Früchte sind nicht genießbar. Die waren nicht süß, man konnte sie eigentlich nicht genießen, aber es ist sehr viel Blätterwerk gewesen, wilde Triebe. Deswegen, Gott arbeitet an uns, er beschneidet uns. Und es ist wichtig, weil nur dann bringen wir Frucht. Beschneidung klingt für mich immer nicht so schön und für euch vielleicht auch nicht dann. Aber es gibt immer Situationen in unserem Leben, die Gott zulässt, die er vielleicht sogar herausfordert. Krisen in unserem Leben. Und wenn wir ehrlich sind, und ich würde jetzt mal so eine Runde fragen, jeder hat so Krisen hinter sich oder ist vielleicht drin, aber die Krisen haben uns nie von Gott weggeführt, wenn wir am Weinstock drin sind, sondern wir haben uns mehr zu Gott eigentlich hingezogen gefühlt. Wir haben mehr gebetet, wir haben ihm gedankt. All diese Dinge sind für mich auch so ein Zeichen der Beschneidung. Gott sagt nicht, jetzt hast du gesündigt, alter Mensch kam wieder vor, abschneiden und das war's. Definitiv nicht. Denn wir leben ständig in diesem Kampf, ich jedenfalls, alte Wesen gegen das neue Wesen. Und das ist ja das, was uns Paulus hier auch sagt. Die Christus Jesus angehören, die haben ihre Leidenschaften, ihre Begierden, ihren alten Menschen ans Kreuz gebracht von Jesus. Die haben gesagt, nimm das bitte hin, weil ich kann es selbst nicht irgendwo korrigieren. Den Kampf, davon bin ich überzeugt, werden wir hier oder da immer wieder verlieren. Aber es heißt so schön, die Schlacht wird Jesus in und durch uns gewinnen. Auch wenn wir versagen, können wir Gott immer wieder um Vergebung bitten. Und er wird dem auch stattgeben. Er wird sagen, ja, ich verstehe das. Wir sind nicht wie Jesus ohne Sünde. Leider nicht. Aber Jesus ist genau dafür gestorben und er wusste das auch. Er wusste auch, wenn wir ihn annehmen, wenn wir am Weinstock sind, da werden wilde Triebe kommen. Und da kommt Gott und macht Schnipp und wir sind wieder fokussiert. Und ich glaube, eine Voraussetzung ist so in diesen Gleichnissen, und zwar bei den Gläubigen, die errettet sind, die wir in Matthäus 7 auch lesen. Da heißt es nämlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich der Himmel in das Reich der Himmel hineinkommen, und jetzt kommt es, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Den Willen des Vaters tun. Das ist der Unterschied eigentlich zu denen, die sagen, ich bin gläubig, ich bin Christ, oder ich bin gläubig, ich bin Christ, aber ich will Gottes Willen tun. Der wahre Nachfolger Jesus möchte den Willen tun, der in diesem Wort Gottes auch niedergeschrieben ist. Jesus vergleicht diese Menschen mit einem, der klug ist, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Ihr kennt dieses Gleichnis hier. Ne? Da kommt so ein Regen und man hat so ein schönes Haus, Glaubenshaus, gebracht. Und dann kommt so ein Regen, so ein Sturm und das Fundament ist nicht da. Es wird weggespült. Und so sehe ich auch so ein ja, ich sag mal so, diese geistliche Lehre bei vielen, und damit meine ich jetzt nicht Doppel-E, sondern E-H, die Lehre, dass sie dann irgendwann mal da stehen und sagen, ich habe so ein schönes Glaubenshaus. Und dann stehen sie vor Gottes Thron und dann merken sie, wie so dieser Regen kommt, das Fundament nicht trägt und sie stehen vor dem Aus. Ich glaube, dass das alles so auch Warnungen von Jesus an uns sind. So, fühlt euch jetzt nicht so sicher im Glauben, so nach dem Motto, es gab mal so eine schöne Veranstaltung, leise Musik und jetzt hebt die Hand, wenn du Jesus annehmen willst, und das mache ich auch, jetzt bist du errettet. Ja, das ist für mich der erste Schritt. Wenn ich dann aber sage, ich bin jetzt errettet, jetzt kann ich machen, was ich tun will, weil ne, ich gehöre zu Jesus, dann glaube ich, aus den Gleichnissen heraus sagen zu können, du irrst dich, das ist nicht so. Ein klares Nein. 1. Johannes heißt es, und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Auch hier nochmal, wer den Willen Gottes tut, nicht wer sich jetzt anstrengt oder wer jetzt eine tolle Theologie hat, sondern Gottes Willen tut. Das ist die Voraussetzung. Wir müssen also Gottes Wort kennen, wir müssen erkennen, was sein Wille ist und wir müssen es auch tun wollen. Und ich glaube, dass nur die Frucht, die aus seinem Geist, aus Gottes Geist heraus, aus der Verbindung zu Jesus entsteht, das ist der Beitrag zum Reich Gottes, über den Gott sich auch freut, an dem er gefallen hat und der ihm zur Ehre dient. Er soll verherrlicht werden. Ich habe mich gefragt, ist diese These, die ich jetzt aufstelle, richtig? Aber wenn ich mir Jesus' Leben angucke, Jesus hätte viele Wunder tun können, definitiv. Aber wir wissen aus der Schrift heraus, dass er immer auf den Vater gewartet hat. Er hat immer erst gewartet, bis der gesagt hat, das und das sollst du tun. Und dann hat er es gemacht. Es war nicht die eigene Ehre, die Jesus, er hätte ja auch rumgehen können. Ich stelle mir mal vor, ich wäre jetzt irgendwie, hätte so eine Heilungsgabe und dann würde ich irgendwo gehen und dann sehe ich dann einen und sage, du bist geheilt und überall, wo ich bin, kommen die Menschen an. Wenn Gott mir diesen Auftrag nicht gegeben hat und sagt, ich möchte, dass du den, die und so weiter heilst, dann ist es meine eigene Ehre. Und Jesus sagt selbst, nicht meine eigene Ehre suche ich, sondern die meines Vaters. Sein Willen will ich tun. Ihn möchte ich verherrlichen durch das, was ich hier tue. Und das ist genau die Aussage, die wir auch in den letzten Versen haben. Diesem Text, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und dann, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat, dass wir viel Frucht bringen, indem wir seinen Willen tun. Deswegen glaube ich, ist es für uns auch als Gemeinde, Wilfried hat davon auch gebetet, so, ne, wir sind eine kleine Gemeinde, das stimmt, und man könnte sagen, wenn wir hier nicht wären, wäre es vielleicht nicht dramatisch. Ist vielleicht auch so, aber ich glaube, dass Gott uns auch hier hingestellt hat, auch wenn wir eine kleine Runde sind, allerdings Oegide-Einheiten sind immer nicht groß. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass wir auch hier in Burgwedel sind, dass wir für Burgwedel beten, dass wir da sind. Und was weiter geschieht, das steht nicht in unseren Händen. Aber auch hier können wir daraus lernen, dass wir sagen, wir wollen Gottes Willen tun. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Konzepte machen. Das haben wir in der Vergangenheit oft gemacht. Da haben wir dann Workshops und so weiter gemacht und gesagt, ja, könnte man machen. Ich meine nicht, dass das verkehrt ist, dass man sich irgendwelche Ziele setzt, aber wir müssen immer offen sein, was ist Gottes Wille mit uns? Wo will er uns hinhaben? Was ist unser Weg? Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, ja, dass wir, auch wenn wir ja an dir so oder in dir verwurzelt sind, Herr, dass wir wissen, ja, wir werden eines Tages bei dir sein, Herr. Wir werden dieses neue Reich, dein Reich, wo Frieden herrscht, ja, wir werden es betreten und wir werden bei dir sein, Herr. Und alles andere, was wir hier auf Erden immer wieder so erleben, Herr, was belastend ist, was nicht gut ist, das wird bei dir nicht da sein, Herr. Du wirst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und ich bitte dich, dass ganz viele Menschen das auch erkennen, Herr, dass sie auch so in diesen Zeiten, jetzt Corona-Zeiten, einfach sich auf dich fokussieren, dass sie dich suchen, dass sie ihr Herz öffnen und dass du ihnen ihr Herz einziehst, Herr. Und ja, wir hoffen auch, wenn wir jetzt wieder mehr sein dürfen hier, weil die ganzen Hygienevorschriften nicht mehr so erforderlich sind, Herr, dass auch hier wieder so ein Zulauf ist, Herr, dass wir erleben, dass Menschen so eine Sehnsucht nach deinem Wort haben. Und wir können nur dafür beten und bitten dich, Herr, dass du uns deinen Willen zeigst, dass wir das tun, was du möchtest, Herr. Amen.